Feld und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
Was mir wirklich fehlt, ist die Diskussion, was erwarten wir eigentlich, was in Russland passiert. Keiner ist doch so naiv zu glauben, dass er sagt, wenn wir jetzt ein Embargo machen, sagt Putin, na gut, dann stelle ich jetzt den Krieg ein.
Ich habe manchmal den Eindruck, dass in der wirtschaftspolitischen Diskussion die Kolleginnen und Kollegen, die da Vorschläge machen, aus dem simpleren Instrumentarium gerne sich bedienen.
Der Bundeskanzler war ja so ein bisschen unbeherrscht, hat gesagt, dieses mathematische Rumgerechne. Das war vielleicht ein bisschen despektierlich, aber ein bisschen kann ich ihn auch verstehen.
Wir haben eine so drastische Veränderung, wenn wir von Zeitenwende reden, dass die Schätzungen, die wir vorher für bestimmte Reaktionen auf den Märkten haben, also diese Elastizitäten, vielleicht nicht mehr gültig sind.
Der kurze Einblick zur Einstimmung auf das, was heute folgt. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Mein Name ist Josie Müller, ich bin die Redakteurin in Berlin. Mir zugeschaltet sind aus Düsseldorf Justus Haukapp und aus Freiburg Lars Feld.
Wir begrüßen ganz herzlich unsere Hörerinnen und Hörer und wir hoffen, dass wir Ihnen heute den Sonntag noch einigermaßen freundlich gestalten können.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es sind schwere Zeiten. Eine Krise wird durch die nächste Krise gerade abgelöst. Gerade deswegen gibt es viel zu diskutieren, auch ökonomisch. Also herzlich willkommen.
Herr Feld, Sie haben von einer freundlichen Gestaltung gesprochen. Das klingt optimistischer, als die derzeitige Lage ja eigentlich vermuten lässt. Die Sanktionen gegen Russland werden weiter verschärft, aber der Krieg geht auch weiter. Und die Risiken für die Wirtschaft hier bei uns, die steigen mit jedem Tag.
Nun, ich bin deswegen mit dieser optimistischen Bemerkung in den heutigen Tag gegangen, weil ja die Befürchtungen angesichts der zum Teil dann doch ja sehr starken, vielleicht auch schrillen Diskussionen, die wir immer wieder in den Medien mitbekommen, in Talkrunden und ähnliches, auf Twitter und so weiter, da hilft es dann doch, wenn man ein bisschen nüchtern, differenziert an die Sache rangeht und vielleicht nimmt das die ein oder andere Befürchtung auch weg bei unseren Hörerinnen und Hörern. Es ist eine sehr, sehr schwere Zeit und es ist eine Zeitenwende in dem Sinne, dass man ja nun gleich, wie lange der Krieg noch dauert und welche Probleme sich dadurch ergeben. Also es ist nochmal sehr freundlich ausgedrückt, ja, weil es sind ja schwere Kriegsverbrechen, die dort begangen werden. Die ukrainische Bevölkerung leidet massiv und die Frage wird schon auch noch sein, wie lange dauert das an? Aber jenseits des Ukraine-Krieges ist festzustellen, dass mit diesem russischen Regime in den kommenden Jahren keine Kooperationen möglich sind, also auch keine wirtschaftlichen. Und das heißt, dass ein Land, das zwar jetzt nicht besonders groß ist, aber dann als Schwellenland doch relativ wichtig ist, aus der internationalen Arbeitsteilung weitgehend ausgeschlossen sein wird. Und das ist insofern schon auch eine Zeitenwende im ökonomischen Sinne, weil wir auf die Art und Weise eine Desintegration der Weltwirtschaft bekommen, wirtschaftlich gesprochen. Und man muss eben auch sagen, politisch sind wir wieder in einer zweigeteilten Welt. Zumindest in dem Sinne, dass Russland einen Teil davon ausmacht. Aber man sieht ja schon auch, dass es die Kooperationspartner Russlands gibt. Deswegen müssen wir schon auch für den weiteren Verlauf, für diese Rahmenbedingungen, auf die wir da zulaufen, Vorsorge treffen. Wir werden noch mal sehen, in welchen Schritten die Sanktionen verschärft werden. Es ist meines Erachtens ein bisschen zu einfach gedacht, die ganz massiven Sanktionen, die möglich sind, jetzt heute schon einzurichten. Aber dass wir, je länger der Krieg dauert und je mehr Kriegsverbrechen von Seiten Russlands bekannt werden, umso mehr werden die Europäer und die USA, der Westen insgesamt, gezwungen sein, die Sanktionen zu verschärfen. Und man muss schon auch im Hinblick auf die Ergebnisse, die man erzielen will, den Druck, den man ausübt, Schritt für Schritt vorgehen und sich überlegen, was ist die nächste Eskalationsstufe, die uns möglicherweise einen Schritt weiterbringt.
Ja, Lars, ich denke, wir diskutieren momentan, also nicht wir beide, sondern in Deutschland, sehr viel darüber, was bedeutet das, ein Embargo für uns? Schrumpft die Wirtschaft um 2, 3, 4, 5, 6% oder noch viel mehr? Was mir wirklich fehlt, ist die Diskussion, was erwarten wir eigentlich, was in Russland passiert nach so einem Embargo? Also was erhoffen wir, dass Putin dann macht? in Reaktion auf so ein Embargo. Ich glaube, keiner ist doch so naiv zu glauben, dass er sagt, wenn wir jetzt ein Embargo machen, sagt Putin, na gut, dann stelle ich jetzt den Krieg ein. Meine Prognose wäre, wir machen ein Embargo, aber was machen wir dann, wenn dann einen Monat später immer noch Krieg ist, was ich für sehr wahrscheinlich halte? Also mir ist noch nicht ganz klar, was wirklich die Erwartungshaltung ist. Glauben wir, es passiert dann eine Palastrevolution? Oder sagen wir nur, naja, es schwächt Russland irgendwo ganz langfristig und ist irgendwie schlecht für Russland. Und dann haben wir auch ein besseres Gefühl, weil wir da nicht mehr so beteiligt sind mit unserem Geld. Wir müssen doch irgendwas uns davon konkret erhoffen und dann irgendwie auch den Erfolg des Embargos irgendwie messen können und sagen, das hat jetzt was gebracht oder das hat überhaupt nichts gebracht.
Ich glaube, man muss zwei Dinge oder in zwei Richtungen diskutieren. Einerseits die Frage, was erreichen wir an Abschreckung mit welcher Strategie? Es geht ja nicht nur darum, den Krieg in der Ukraine zu beenden, sondern es geht ja auch darum, Russland daran zu hindern, in der Eskalationsstufe mehr zu machen und gegebenenfalls ein NATO-Mitgliedsland anzugreifen.
Das stimmt, aber lass mich mal kurz intervenieren an der Stelle, weil momentan sehen wir ja die Situation, wo die russische Armee anscheinend zu der Auffassung gelangt ist, dass es ihr nicht gelingt, die gesamte Ukraine parallel anzugreifen, sondern man sich erstmal auf den Osten konzentrieren muss, weil es sonst zu viel wird. Vor diesem Hintergrund müsste man noch sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sagt, jetzt fangen wir andere Länder an, auch noch anzugreifen, parallel, scheint mir eher weniger wahrscheinlich geworden zu sein.
Ja, das sehe ich auch so. Vor allen Dingen, wenn man die bisherigen Misserfolge Russlands in der Ukraine berücksichtigt, ist die Armee vielleicht nicht ganz so schlagkräftig, wie viele gedacht haben. Aber andererseits muss man schon auch noch sehen, die Informationen, die ja zur Verfügung stehen, sind die, dass Russland über 900.000 Soldatinnen und Soldaten verfügt. Also die Streitkräfte dann doch relativ stark ausgestattet sind. Auch wenn man sich das Gerät anschaut, das ihnen zur Verfügung steht, auch noch andere Möglichkeiten hätte. Und insofern ist es, glaube ich, auch wichtig, von Seiten des Westens eine klare Aufrüstungsstrategie zu haben. Das ist, insofern verteidige ich auch das Sondervermögen, das der Bund jetzt hier für die Bundeswehr einrichtet. Und der andere Strang, den wir diskutieren müssen, was kann man überhaupt mit Sanktionen erreichen? Sanktionen sind ja in der Vergangenheit nicht in der Mehrzahl und nicht mal im Mittelwert besonders erfolgreich gewesen. Und man muss sich dann schon fragen, was erreicht man unmittelbar in Russland damit? Erstens, wenn keine Devisen mehr fließen, dann hat Russland durchaus auch Schwierigkeiten, an Waren heranzukommen aus dem Ausland, die es benötigt und die es auch für die Kriegsmaschinerie benötigt. Es ist also nicht so, wie man das zum Teil vom Bundeskanzler und vom Bundeswirtschaftsminister gehört hat, dass es überhaupt keine Rolle spielt, weil ja die russischen Soldaten sowieso in Rubel bezahlt werden und man dafür keine Devisen braucht. Da könnte man ja auch drucken und so. Nein, es kommt ja nachher auf die Waren an, die man damit kaufen kann. Also wir sehen ja jetzt schon, dass manche Fabriken, Panzerfabrik, die stillsteht, weil bestimmte Ersatzteile nicht zur Verfügung stehen, die werden schon getroffen. Ja.
Das stimmt, Lars, aber das liegt nicht an den Devisen, muss man ehrlich sagen. Nicht? Also, dass Bosch keine Teile mehr liefern darf an die Panzerfabriken, das hängt nicht davon ab, ob die jetzt Euro haben oder nicht. Das dürfen sie so oder so nicht tun. Natürlich ist es richtig, sie können theoretisch jetzt auch die Euro nehmen und damit in China oder Indien Teile kaufen, die werden die Euro sicherlich gerne nehmen. Ein Vorschlag, den ich da ganz interessant finde, ist zu sagen, warum machen wir denn eine Aktion, die für uns möglicherweise sehr kostspielig ist, dieses Gas und Öl und alles mögliche Embargo. Wäre es nicht eigentlich besser zu sagen, wir kaufen einfach den Chinesen sämtliche Chips weg. Das ist für uns weniger kostspielig letztendlich. Wir kaufen das Ganze und sehen dann zu, dass es nicht an Russland weiterverkauft wird.
Ja, ist eine gute Idee. Das Problem ist ja immer, dass wir die Verträge nicht genau kennen.
Aber wenn Sie jetzt schon bei den Alternativen sind, schauen wir da mal insgesamt drauf. Es kommen ja alle paar Tage gefühlt neue Studien und Berechnungen von Ökonomen raus, die sich unter anderem um die Folgen eines Gasembargos drehen, darunter von Ihrem Kollegen Rudi Bachmann, wonach ein sofortiger Stopp von russischen Energieimporten das Wirtschaftswachstum in Deutschland nicht dramatisch schrumpfen lassen würde. Anders als das beispielsweise Bundeskanzler Scholz erläutert. Von anderen Ökonomen kommen dann auch gleich ganz andere Alternativvorschläge zu Embargos, wie zum Beispiel ein Strafzoll auf russisches Gas statt eines Stopps. Was ist denn da dabei? Wäre das jetzt zum Beispiel eine gute Option?
Ich bin skeptisch. Ich habe das Gefühl, und das ist ja eine Diskussion, die breiter ist momentan, der Bundeskanzler war ja so ein bisschen unbeherrscht, hat gesagt, dieses mathematische Rumgerechne.
Wenn von einem Tag auf den anderen diese Importe ausblieben, würde das dazu führen, dass ganze Industriezweige ihre Tätigkeit einstellen müssten.
Das sehen allerdings, wissen Sie, etliche Wirtschaftswissenschaftler.
Die sehen das aber falsch und es ist ehrlicherweise unverantwortlich, irgendwelche mathematischen Modelle zusammenzurechnen, die dann nicht wirklich funktionieren. Ich kenne in der Wirtschaft überhaupt niemanden, der nicht genau wüsste, dass das die Konsequenzen wäre.
Das war vielleicht ein bisschen despektierlich, aber ein bisschen kann ich ihn auch verstehen, muss ich zugeben, dass man sagt, ich will es halt wirklich auch genau wissen, was da genau passiert. Sozusagen so ein relativ abstraktes Modell, dem schenke ich nicht genug Vertrauen. Und so ein bisschen ähnlich, würde ich sagen, ist das bei den Strafzöllen. Wenn ich jetzt Russland wäre, würde ich sagen, na gut, dann macht halt einen Strafzoll, könnt ihr euch drauflegen, dann ist es halt teurer für euch. Die Logik, die er ist, ist, dass man hofft, die Leute kaufen dann anderes Gas. Ja, aber das ist ja nun gerade das Problem, anderes Gas gibt es aber nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier einen Markt haben, wo die norwegischen Kapazitäten am Limit sind. Ja, es wird momentan nicht so sein, dass sie sagen, irgendeiner sagt, ich nehme lieber russisches Gas als norwegisches Gas, sondern die Norweger werden schon durch die Pipeline pumpen, was nur geht. Wir sehen ja schon, die Importquote ist ja von 55% auf 40% runtergegangen schon. Es sind ja nur noch 40% russisches Gas momentan im deutschen Netz. Und wenn wir einen Strafzoll raufmachen, dann kriegen wir die auch nicht auf 35%, weil momentan schon stark substituiert wird. Und wenn wir echte Kapazitätsbeschränkungen haben, kurzfristig, dann kann ich da auch nicht einfach mehr durchpumpen. Und von daher wäre ich sehr skeptisch, dass sozusagen man dadurch nochmal eine starke Substitution auslöst, die nicht entweder schon ausgelöst ist oder die Industrie sowieso schon auslösen will, weil jeder ja schon damit rechnet, dass es nicht mehr kommen könnte. Das heißt, in der Industrie wird ja schon viel darüber nachgedacht, was kann man denn machen. Jeder weiß ja, es könnte möglicherweise gar nicht mehr da sein. Also, dass die jetzt nur noch darauf warten, dass der Preis steigt und sagen, na gut, dann werden wir jetzt anfangen zu substituieren, das halte ich nicht für plausibel. Das ist zu einfach, das Modell dieser Importtarife, auch wenn das sonst funktioniert in einem Markt, aber in diesen Marktmodellen, in denen das funktioniert, ist immer die Annahme, dass es da Leute gibt, die noch freie Kapazitäten haben.
Ich habe manchmal den Eindruck, dass in der wirtschaftspolitischen Diskussion die Kolleginnen und Kollegen, die da Vorschläge machen, aus dem simpleren Instrumentarium, das uns Ökonomen zur Verfügung steht, gerne sich bedienen. Und dann zu wenig entweder Institutionenkenntnisse oder Detailkenntnisse einer wirklichen Marktsituation haben. Und da muss man einfach sagen, Gas ist nicht einfach substituierbar. Das heißt, wenn wir von heute auf morgen den Gashahn von unserer Seite zudrehen oder wenn Putin es ihn von seiner Seite zudrehen würde, dann hätten wir auch kräftige Schädigungen der deutschen Wirtschaft. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Und bei einem Importzoll wird die Substitution, die ja im Gange ist, nicht beschleunigt, meines Erachtens. Also da werden wir kaum Effekte sehen. Die Substitutionsprozesse laufen sowieso und man versucht, möglichst runterzukommen. Aber es ist einfach so, dass wir Gaslieferungen eher mittelfristig ersetzen können. Also mehr Flüssiggas aus den USA, aus Kanada, aus Katar. Wenn wir Glück haben und das alles ganz, ganz schnell geht, dann haben wir das in 2 Jahren soweit. Vielleicht auch noch anderthalb, aber dann müssten wir extrem schnell die Terminals bauen können. Und auch diese Länder und ihre Produzenten haben ja Lieferverträge, die sie jetzt erfüllen müssen und können ihre Produktion nicht ohne weiteres hochfahren. Im Zuge der Preissenkungen, während der Corona-Phase als 2020 ja im Energiebereich stattgefunden haben, haben die amerikanischen Produzenten ihr Fracking ja auch ein Stück weit eingestellt. Also das ist allerdings bei Kohle und bei Öl auch anders. Also da haben wir erstens, was die Anteile von Kohle und Öl für die deutsche Energiebilanz anbetrifft, eine bessere Situation. Und zweitens, die Produzenten auf der Welt sind viel, viel häufiger. Der Markt ist insofern ein anderer, als wir es für den Gasmarkt haben. Und wir können ohne größere Probleme substituieren, auch schon bis in den Herbst hinein. Das ist zwar auch immer noch so, dass es dann teurer wird und schwieriger. Auch jetzt gerade der Stopp des Kohleimports von Russland, der von der EU-Kommission angestoßen worden ist, der hat schon auch Kosten für Deutschland. Aber es ist nicht so, dass wir diese Substitutionsprozesse nicht innerhalb eines halben Jahres leisten könnten. Und das ist eine relativ kurze Frist, ein halbes Jahr.
Das stimmt, wobei wir werden da auch nochmal Verteilungseffekte generieren. Ja. Insbesondere die Raffinerien in Leuna und Schwedt hängen ja am russischen Öl. Die sind eben relativ schwer auch anders zu beliefern. Das heißt, wenn die ganz ausfallen, dann wird deswegen nicht das Benzin knapp in Deutschland. Aber das wird insbesondere im Osten, würde ich denken, dann zu höheren Benzinpreisen führen. Weil dann müssen die halt mit dem Tankwagen wirklich eine deutlich weitere Strecke zurücklegen. Und das zeigen die Analysen. Also die Entfernung von der Raffinerie beeinflusst auch den Benzinpreis. Ich will aber noch einen anderen Gedanken unbedingt loswerden. Ich muss sagen, dass ich in diesen Tagen wirklich gedacht habe, das ist wirklich eine glückliche Fügung, dass Robert Habeck Wirtschaftsminister ist und er jetzt derjenige war, der nach Katar gefahren ist, um dort für neue Gasverträge zu verhandeln. Ich habe mir vorgestellt, was wäre, wenn die Ressortverteilung anders gewesen wäre und die FDP hätte das Wirtschaftsministerium und ein FDP-Wirtschaftsminister wäre jetzt nach Katar gefahren, um Gas zu kaufen. Ich kann mir vorstellen, dass die grüne Basis amok gelaufen wäre. Die Bundesregierung wäre wahrscheinlich viel schneller zerstritten gewesen. Und es gibt diesen schönen Artikel, Why Only Nixon Could Go to China. Ja, dann hat gesagt, dann glauben wir ihm auch irgendwie, dass das notwendig ist. Und ich glaube, wenn es jetzt nicht ausgerechnet ein grüner Wirtschaftsminister gewesen wäre, der nach Katar gefahren wird, hätten alle doch große Zweifel, ob das wirklich notwendig ist. Aber jetzt, wenn Robert Habeck, und er kommuniziert das ja auch und so, sagt, mir tut's wirklich weh, ich habe Bauchschmerzen und auch noch Schmerzen an vielen anderen Stellen. Und von daher muss man sagen, ist das jetzt vielleicht also heute eine ganz glückliche Führung, dass wir einen grünen Wirtschaftsminister haben, der das dann glaubwürdig kommunizieren kann, dass es jetzt halt nicht anders geht.
Aber vor dem Hintergrund, Justus, du bist ja von uns beiden der Energiefachmann, ja? Was würdest du davon halten, die noch bestehenden 3 Atomkraftwerke noch eine Weile weiterlaufen zu lassen?
Ich würde das begrüßen. Ich meine, auch Veronika Grimm, die schätze ich ja außerordentlich, die hat ja jetzt auch nochmal einen Schwenk in der Meinung vollzogen, hat gesagt, sie war erst dagegen, jetzt ist sie doch dafür, die weiter zu laufen lassen, die 3 Atomkraftwerke produzieren. So viel in, oder im letzten Jahr haben so viel Strom produziert wie sämtliche Photovoltaikanlagen in Deutschland zusammen. Also das heißt, also wenn wir die 3 abschalten, bräuchten wir, wenn man das mit Photovoltaik ersetzen würde, genau dieselbe Menge, die wir heute schon haben, nochmal. Also das ist schon nicht so wenig, was die noch produzieren können. Das geht jetzt nicht ganz leicht. Die Hersteller sagen, das geht, aber dann macht es auch mehr Sinn, die nicht für ein Jahr zu verlängern und für 5 Jahre. Und ich würde sagen, das sollten wir tun, tatsächlich so klar, die nochmal verlängern für 5 Jahre. Denn letztendlich die Probleme, die die Atomkraft macht, ich bin ja durchaus ein Freund, da auszusteigen, weil ich sage, wenn man diese Endlagerthematik nicht haben will, das Risiko ist einem zu hoch und so weiter, würde ich sagen, das kann ich alles verstehen und dann lassen wir das halt. Aber die Endlagerproblematik, die haben wir so oder so, ob da jetzt mal salopp gesprochen noch 10 Brennstäbe mehr reinkommen, ja, für die nächsten 5 Jahre, das macht den Kohl dann auch nicht mehr fett. Das ist jetzt eine Sondersituation und da ist das dann doch notwendig. Also wir können uns damit doch ein bisschen auch aus einer Abhängigkeit in Teilen befreien. Alleine, das wird nicht reichen, natürlich. Ja, das ist also 12% ungefähr waren das jetzt der Stromerzeugung. Das reicht nicht, um das komplette russische Gas zu substituieren. Aber das wird ja auch eher so sein, dass wir viele Dinge tun müssen. Ja, und das schafft dann schon Erleichterung. Und ich würde hoffen, dass die Leute das tragen können und sagen, naja, 5 Jahre, es ist zwar irgendwie nicht gut, ja, aber was ist denn schon gut während eines Krieges?
Naja, und da gilt ja dann auch das Nixon goes to China Argument. Ja, wenn Robert Habeck das dann am Ende zähneknirschend noch macht. Nur das Problem ist ja, dass die 3 Atomkraftwerke, die wir jetzt noch am Laufen haben, ja schon dabei sind, runterzufahren. Das heißt, man müsste sie nochmal hochfahren. Insofern ist es durchaus auch zeitkritisch und man müsste diese Entscheidung dann auch bald fällen. Also es wäre schon wichtig, das zu tun, damit wir an der Stelle jetzt nicht wieder in größere Schwierigkeiten geraten.
Also wir können das nicht am 24. Dezember entscheiden, das ist völlig richtig. Man müsste jetzt sagen, hör zu, liebe Erzeuger, wir wollen jetzt verlängern. Wir wollen es nicht, sagen wir. Wir müssen jetzt verlängern in gewisser Weise. Und ihr müsst euch auch neue Brennelemente besorgen. Sicherlich ist es auch nicht so, dass man, wenn am 31. Dezember ist es nicht so, dass das Fass leer ist und man am 1. Januar nichts mehr ausschenken kann. Wie in einer Kneipe, wenn das Fass leer ist, dann ist halt nichts mehr drin. Das ist anders. Also von daher, ich würde dafür plädieren, das zu tun.
Ich finde, an einer Stelle warst du jetzt eben ein bisschen zu sanft. Und zwar mit unserem Bundeskanzler, der ein bisschen unbeherrscht war und dann du aber viel Verständnis für ihn hättest. Ja, in der Sache verstehe ich auch, dass er sich nicht nur auf die Modellrechnung...
Ich habe nicht gesagt viel, ich habe Verständnis.
Ja, aber trotzdem, ja, Verständnis haben wir ja immer in irgendeiner Art und Weise. Aber es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass er das gemacht hat. Er hat ja schon mal was die Rentenpolitik anbetrifft, als Kanzlerkandidat im vorigen Jahr sich ähnlich gegenüber den Ökonomen geäußert. Ja? Und da muss ich schon sagen, dass das dann irgendwann auch mal überläuft, dieses Fass der Kritik an Ökonomen, die angeblich leichtfertig irgendwelche Vorschläge machen.
Ich wollte sagen, ich habe ein bisschen Verständnis, aber ich heiße es nicht gut. Die Kritik, ja, das ist ja immer noch was man unterscheiden muss. Ja, ich kann irgendwie nachvollziehen, dass er in einer angespannten Situation ist und schwierige Entscheidungen zu treffen hat und dann man auch mal ein bisschen unbeherrscht ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es dann noch eine Kommunikation im Nachgang war. Das sind ja Leute, ja, wie der Rudi Bachmann und seine Kollegen hier, der Ben Moll und so weiter. Die machen das aus freien Stücken, ja, die wollen irgendwie helfen durch diese Analyse. Ja, das war ja auch nicht beauftragt von irgendwem, sondern einfach, dass sie gesagt haben, wir wollen helfen, der Politik gute Entscheidungen zu treffen. Und dass jemand, der einem Hilfe anbietet, sozusagen man dann sagt so, jetzt kriegst du mal eine Backpfeife. Das ist halt nicht so die ganz freundliche Art. Genau.
Die Arbeit ist ja hauptsächlich von Bernd Moll und Christian Beyer gemacht worden. Und Christian Beyer ist ja sogar noch SPD-Mitglied. Also wenn man die eigenen Parteifreunde auch noch verkrätzt mit solchen Bemerkungen. Und im Übrigen hat Robert Habeck bei Markus Lanz viel souveräner und klarer reagiert und den Abwägungsprozess deutlich gemacht, vor dem man steht. Und dann natürlich auch diese Berechnungen berücksichtigt, aber auch anderes berücksichtigen muss.
Aber ich dachte, die Steigerungsform wäre immer Feind, Erzfeind, Parteifreund.
Das stimmt.
Also von daher wird das, sagt das so nichts, dass einer Parteifreund ist.
Aber es ist doch schon auffällig, dass es so grundlegend verschiedene Bewertungen in Ihrer Kollegschaft gibt. Wir haben das zwar auch schon bei Corona gesehen, aber Gaslieferungen und deren Verbrauch sind doch eigentlich viel handfester als ein Pandemieverlauf, was Daten zur Grundlage jetzt betrifft. Die eine Seite sagt ja nun, die Wirtschaft wird schlimmer leiden als durch Corona. Die andere Seite meint, das wird jetzt eine absolut verkraftbare Rezession. Natürlich hart, aber nicht katastrophal. Wie kommen denn diese unterschiedlichen Bewertungen zustande?
Naja, man muss sagen, das Modell, das hier verwendet wird, ist ein sehr differenziertes Strukturmodell, bei dem ja vorhandene Daten über Substitutionsmöglichkeiten, also wir sagen Substitutionselastizitäten, berücksichtigt werden. Alles, was so an Reaktionen in den vergangenen Jahren messbar gewesen ist für unterschiedliche Märkte, wird berücksichtigt. Und trotzdem ist es am Ende ja eine modellbasierte Betrachtung. Das heißt, es gibt eine Abstraktion von der Realität, die dann auch so sein kann, so stark sein kann, dass wesentliche Aspekte außen vor bleiben. Man kann viel über die Annahmen in dem Modell diskutieren, also beispielsweise, welche Substitutionselastizitäten unterstellt werden. Man kann auch darüber diskutieren, wo am Ende die Produkte und Vorleistungen und Rohstoffe herkommen sollen, die man bei einem vollständigen Embargo dann aus Russland nicht mehr erhält. Da gab es auch auf Twitter eine entsprechende Debatte und Christian Beyer hat darauf hingewiesen, dass wir auch einiges aus den USA einführen können und Ähnliches. Aber ich gebe Ihnen ein Beispiel, bei dem man klar sagen kann, das ist im Modell nicht abgebildet und auch nicht abbildbar. Und es hat auch eine allgemeinere Komponente aus dem Beispiel heraus. So helfen ja Illustrationen dieser Art. Wenn man die Glas- und Keramikindustrie anschaut, sie hat Anlagen, die 24 Stunden, 7 Tage die Woche auf einer Mindesttemperatur gehalten werden müssen. Ja, wenn sie erkalten, sind sie kaputt. Die Anlage kostet 4-5 Millionen Euro. Und vor dem Hintergrund der anstehenden Transformation hin zur Klimaneutralität lohnt es sich nicht mehr für die Glas- und Keramikindustrie, eine neue Anlage zu besorgen, wenn sie mal kaputt gegangen ist. Das heißt, wenn wir von heute auf morgen abstellen, dann verschwindet die Glas- und Keramikindustrie vollständig aus Deutschland. Ja, die machen wir von heute auf morgen kaputt. Und das ist schon etwas, was sie in dem Modell nicht abbilden. Jetzt kann man erstens sagen, dann ist das halt so. Und wir haben eh den Übergang hin zur Klimatransformation. Vielleicht können wir Glas und Keramik eh nicht im Land halten und die Produktion hier nicht sicherstellen. Dann wird das halt stärker im Ausland stattfinden. Das kann man versuchen hinzunehmen. Man muss es den Arbeitskräften, die arbeitslos werden, erklären. Und man muss anerkennen, dass es ja regionale Konzentrationen dieser Industrien gibt. Also wenn Sie den Saarländern sagen, ihr müsst jetzt Willerau und Boch schließen, ist das nicht besonders angenehm für die Betroffenen. Und die allgemeine Lehre daraus, die sicher im Hinblick auf die Modellbetrachtung unberücksichtigt bleibt und auch bleiben muss, das ist die Interaktion mit anderen Politikbereichen und anderen Politikentscheidungen. Hier in meinem Beispiel der Übergang zur Klimaneutralität. Es würde sich ja sehr wohl lohnen, wenn wir nicht den Übergang zur Klimaneutralität hätten, für die Glas- und Keramikindustrie wieder in die Anlagen zu investieren. Und das lässt sich im Modell nicht abbilden. Das sind Dinge, die man dann erfährt, wenn man mit den Lobbyisten redet, also sich informiert in den jeweiligen Industrien, wie die Betroffenheit wäre. Dann kann man das in den Diskussionen abtun als Politik, die vom Lobbying getrieben ist. Aber das verkennt im Grunde auch die Bedeutung von Lobbyismus. Das ist im Grunde ja nichts anderes als eine Funktion der Informationsvermittlung. Lobbygruppen agieren als Informationsintermediäre. Sie verzerren die Information zu ihren Gunsten oder versuchen es zu ihren Gunsten zu verzerren. Aber das kann die Politik herausfinden und versuchen klarzumachen oder für sich klarzumachen, mit welchen Abschlägen man dann bestimmte Äußerungen zu versehen hat auf Seiten der Interessenverbände. Aber man kann das nicht einfach mit so einer 0-1-Entscheidung abtun und sagen, wir hören da jetzt gar nicht mehr drauf, weil die wollen uns nur über den Tisch ziehen. So einfach ist es leider nicht. Man erhält eben auch Informationen von Interessenverbänden, von Interessengruppen, die wichtig sind für die politische Entscheidung.
Es ist ja auch so, diese Elastizitäten, die Substitutionselastizitäten, die man dann zu Rate zieht, das sind eben welche, die man aus der Literatur und aus der Vergangenheit und so weiter erfahren hat, aber die beruhen ja in der Regel darauf, dass es relativ moderate Änderungen von Preisen gegeben hat, auf die es dann eben gewisse Anpassungen gibt. Also die beruhen nicht darauf, dass es ganz drastische Änderungen gegeben hat. Und wenn jetzt 40% des Gases wegfallen sollten, dann wäre das ja eine drastische Änderung und dann ist nicht mehr ganz klar, ob diese Elastizitäten überhaupt noch viel aussagen können an der Stelle. Und von daher finde ich es zumindest mal etwas unglücklich, dass man das jetzt mit der Corona-Krise so stark vergleicht, weil die schien mir irgendwie einen ganz anderen Punkt sozusagen oder an ganz anderer Stelle anzusetzen letztendlich und keine echten Mengenverknappungen ganz unten in der Wertschöpfungskette auszulösen. Meine Intuition wäre, dass das eher wie der Ölpreisschock in den 70ern sich auswirken wird. Und das war zumindest so, dieser Ölpreisschock, das war jetzt nicht so, dass es zumindest in Erinnerung der Leute als eine kleine kurze Rezession, die man dann schnell mal behoben hat mit ein paar Maßnahmen war, sondern da haben wir ziemlich lange dran rumgeknabbert an diesem Ölpreisschock und relativ viel eingebüßt in Wachstum. Und ich habe jetzt noch keinen irgendwie Vergleich gesehen. Und natürlich ist es vielleicht auch schwierig, weil wir sind 40 Jahre, 50 Jahre weiter mittlerweile. Meine Erwartungshaltung tendenziell wäre, dass es eher wie der Ölpreisschock sich auswirkt, als wie die Corona-Pandemie.
Ja, super. Für die Feinschmeckerinnen und Feinschmecker unter Ihnen, der Justus hat gerade die Lukas-Kritik ins Feld geführt. Nämlich, wir haben eine so drastische Veränderung, wenn wir von Zeitenwende reden, dass die Schätzungen, die wir vorher für bestimmte Reaktionen auf den Märkten haben, also diese Elastizitäten vielleicht nicht mehr gültig sind. Ich glaube, du hast auch recht, dass es der Ölpreisschock ist, auf den man besonders gucken muss, weil ja durch die Verteuerung von Energie jetzt ganz bestimmte Industrien eben nicht mehr wettbewerbsfähig sein könnten und obsolet möglicherweise werden, so wie wir das eben auch früher bei bestimmten Produktionen in der Ölkrise gehabt haben, im ersten Ölpreisschock. Es ist natürlich andererseits auch ein Vergleich, der nicht vollständig sein kann, weil wir nicht genau wissen, wie die Reaktionen der Tarifvertragsparteien sein werden. Also was sich auf dem Arbeitsmarkt tut, was sich mit Blick auf Inflation dann tut, das sind ja auch immer wieder Sorgen. Das lässt sich nicht so gut abschätzen. Heute sind nun mal die Beschäftigten in Deutschland weit weniger tarifgebunden, als sie noch in den 70er Jahren waren. Und deswegen haben wir auch eine andere Situation, eine größere Flexibilität auf der Seite. Und ob dann durch den Energiepreisschock, den wir jetzt ja schon verspüren in den Inflationsraten, der noch weiter andauern wird, auch Zweit- und Drittrundeneffekte auftreten durch entsprechende Lohnsteigerungen, das ist im Moment noch nicht absehbar.
Es gibt noch einen anderen Grund, warum es milder sein könnte. Und das ist, weil wir eben doch mittlerweile einen Binnenmarkt im Wesentlichen haben, den wir eben in den 70ern nicht hatten. Also das heißt, dadurch, dass der Markt größer geworden ist, sind auch die Substitutionsmöglichkeiten vielfältiger geworden. Und durch die Globalisierung, wissen wir jetzt aus der Vergangenheit, gibt es Risiken, aber die bietet natürlich Chancen. Das dürfen wir nicht vergessen, dass dann eben auch neue Substitutionsmöglichkeiten entstehen, die wir in den 70er Jahren etwa gar nicht hatten, weil wir da nicht so global agiert haben.
Ja, und die Chancen sind größer, weil man auf diese Art und Weise natürlich auch diversifizieren kann und dafür sorgen kann, dass die Lieferketten resilienter werden. Absolut.
Und wie steht es um weitere Eingriffe der Regierung? Inzwischen sind ja auch Staatsbeteiligungen wieder kein Tabu mehr auf verschiedener Ebene. Aber Sie sind da ja eigentlich generell keine Fans von.
Ich will gleich mal zwei Dinge dazu sagen. Also erstens, was Robert Habeck jetzt gemacht hat mit Gazprom Germania, das war völlig richtig. Das ist ja jetzt kein Unternehmen im klassischen Sinne Gazprom Germania, sondern ein verlängerter Arm der russischen Außenpolitik und Kriegspolitik. Mit einem gewissen Amüsement, muss ich sagen, habe ich die Forderung von Jusos am Wochenende gelesen, am vergangenen, dass auch die Supermärkte möglicherweise verstaatlicht werden sollen, weil es kein Sonnenblumenöl oder sowas gibt. Also da habe ich gedacht, also wenn man das machen, dann geht es da bald zu wie auf der Ausländerbehörde. Dann sage ich, Schatz, ich gehe mal kurz einkaufen, ich bin in 5 Stunden wieder da. Ja, also die Verstaatlichung von Supermärkten, das wäre, glaube ich, eine Megakatastrophe, wenn wir irgendwie gerne noch wollen, dass es günstig und verbreitet Lebensmittel in Deutschland gibt.
Ja, du kennst das ja, den Sozialismus in seinem Lauf. Ja. Aber ich glaube, erstens, dass Staatsbeteiligungen sowieso immer nur Ultima Ratio sein können. Also die Frage, ob man den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, den wir zur Verfügung haben, der ja immer noch läuft, dann auch einsetzen sollten in bestimmten Situationen, das kann höchstens eine fallweise Entscheidung sein. Und meines Erachtens ist das gegenwärtig nicht angezeigt. Also von so einer Maßnahme, die ja aber dann auch ein Teil der Embargo-Politik ist und nicht ein Teil der Kompensationspolitik, Gazprom Germania unter Kuratel zu stellen. Ich glaube, das ist eine richtige Entscheidung, aber das hat jetzt nichts mit der Diskussion zu tun, ob wir Verstaatlichungen brauchen. Wir haben trotzdem mit Sicherheit noch die Notwendigkeit, an verschiedenen anderen Stellen des Marktes einzugreifen oder der Märkte einzugreifen. Also wenn wir beispielsweise die Idee überlegen, wie wir im Hinblick auf ein Ölembargo auch schrittweise die Durchsetzung verstärken, dann könnte man darüber nachdenken, von Seiten des Westens insgesamt, das ist nicht nur eine EU-Frage oder so vielleicht sogar weniger eine EU-Frage, Tankerversicherungen auszusetzen, den Versicherungsgesellschaften hier Restriktionen aufzuerlegen. Wir sehen ja, die Tankeraktivität hat jetzt zugenommen in den letzten Wochen. Und die Tanker, die aus Dänemark oder aus Norwegen kein Öl mehr transportieren, sind ersetzt worden durch griechische Tanker, die Öl transportieren und das russische Öl in der Welt verbreiten. Das heißt, wenn man mit so einer Restriktion auf der Versicherungsseite kommt, dann würde man durchaus auch die Betreiber, die Reeder und die Tankereigentümer treffen, die gar nicht in Europa ansässig sind, aber auch diejenigen, die in Europa ansässig sind. Die Versicherungen werden vor allen Dingen gezeichnet in London, in Schweden, in den USA, ein bisschen bei uns, ein bisschen in der Schweiz. Also es wäre schon eine Möglichkeit, hier auch nochmal eine weitere Restriktion einzuziehen.
Ja, ich bin auch ein großer Freund von regulierenden Markteingriffen. Also das klassische Ordnungspolitik. Wir schaffen die Ordnung der Märkte sozusagen, aber sind nicht selber die Spieler auf den Märkten. Und wenn wir sagen, wir beteiligen uns staatlich, dann will man ja selber Spieler auf Märkten werden und nicht mehr die Ordnung vorgeben. Und das hat meistens einen ganzen Strauß von Kollateralschäden, dass man dann eben vielleicht am Anfang noch motiviert ist, am Ende wird man doch immer behördlicher. Und die verzerrt dann auch die Wettbewerbsbedingungen häufig zu eigenen Gunsten. Weil man nicht mehr so gut ist, muss man sich dann anderweitig Vorteile verschaffen und so weiter. Also das ist ja schon ganz klassisch Ludwig Erhard. Das bringt eben viele Probleme. Und wir sehen ja auch, dass die vielleicht etwas naive Vorstellung, wenn das jetzt staatlich macht, dann sitzen da lauter begeisterte Idealisten, die nur das Beste für den Bürger und die Bürgerin im Kopf haben. Also da muss jeder nochmal zu irgendeiner Behörde gehen und sich dann nochmal fragen, ob das wirklich so ist, die Erfahrung, die er da gerade eingesammelt hat oder doch nicht anders. Und auch bei Unternehmen gucken wir uns an, also auch bei der Bahn, ja, nicht jeder würde sagen, das ist blendend, wie das da läuft. Und Gott sei Dank ist das so ein tolles Unternehmen. Also da gibt es auch Leute, die das kritisch sehen, um das mal so vorsichtig zu sagen. Also diese Logik sozusagen, wenn man das nur verstaatlicht, dann sind die Probleme alle weggeblasen. Also das ist an Naivität ja kaum zu überbieten, würde ich sagen. Ja.
Noch was anderes, Herr Feld, Sie hatten die Tage eine gemeinsame Veranstaltung mit Hans-Werner Sinn, dem ehemaligen IFO-Präsidenten. Im Mittelpunkt stand dessen aktuelles Buch, Thema Geldvermehrung, mit Blick auf die Inflationsentwicklung jetzt. Was haben Sie aktuell von Herrn Sinn mitnehmen können?
Man muss ja sagen, vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges bewahrheiten sich die Befürchtungen, die Hans-Werner Sinn in seiner Weihnachtsvorlesung 2020 formuliert hat, ja noch umso mehr. Denn die Inflationsimpulse, die wir von der Seite jetzt bekommen, durch steigende Energiepreise, die werden weitergehen. Und letztlich ist es nicht einfach die Frage, kann denn eine Notenbankpolitik, kann die Geldpolitik die Energiepreissteigerung verhindern? Das kann sie natürlich so nicht. Aber darum geht's nicht. Denn es geht darum, welche Rahmenbedingungen die Geldpolitik für die Preissteigerungen insgesamt setzt. Und gesamtwirtschaftlich ist das nichts anderes. Diese Situation, in der wir sind, in der das gesamtwirtschaftliche Angebot eben viel niedriger ist als die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Und dann muss die Geldpolitik mit steigenden Zinsen dafür sorgen, dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage auch zurückgeht. Und das ist der Punkt, der ganz zentral ist, auch in den Äußerungen, die Hans-Werner Sinn in seinem neuesten Buch vornimmt. Wenn es von Seiten der Geldpolitik nicht gelingt, diesen Prozess jetzt relativ bald auch entschiedener voranzutreiben, dann werden wir mit der hohen Inflation noch eine Weile zu tun haben.
Also wie ist deine Einschätzung, Lars, würde mich nochmal interessieren. Wir hatten ja vor einiger Zeit gesagt, da hattest du, glaube ich, gesagt, ich erwarte dieses Jahr keine Leitzinserhöhung mehr in Europa. Ich bin mittlerweile nicht mehr so sicher, ob wir die nicht doch sehen werden dieses Jahr. Wie siehst du das?
Ja, es ist natürlich immer so, dass die Einschätzungen, die man von sich gibt, sozusagen nach 4 Wochen, wenn die Situation eine andere ist, auch wieder andere Einschätzungen bedingt. Ich habe schon den Eindruck, dass vor dem Hintergrund der jetzt weiter steigenden Inflationsraten die EZB kaum dran vorbeikommen wird, dieses Jahr einen Zinsschritt zu machen. Und ein Zinsschritt wäre es ja schon, wenn der negative Einlagenzins für die Banken auf 0 angehoben werden würde. Ja, dann ist man noch gar nicht bei den anderen Leitzinsen. Aber jedenfalls hat die EZB ja jetzt schon auch angekündigt, zum Sommer die Anleihekäufe zu stoppen. Das heißt, die Nettoanleihekäufe, sie kauft natürlich schon, wenn Anleihen fällig werden, wieder nach auf den Märkten. Aber sie verlängert die Bilanz nicht weiter. Das könnte sie durchaus ja auch noch etwas entschiedener tun und vielleicht dann auch manche Anleihen, die fällig werden, nicht mehr ersetzen. Also könnte versuchen, an dieser Stelle dann auch zu einer Bilanzverkürzung zu kommen. Ich glaube, das sind die Handlungsmöglichkeiten, die sie noch dieses Jahr gegebenenfalls ausschöpfen könnte, um den Preisauftrieb zu unterbrechen.
Dabei belassen wir es für heute. Vielen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wir hoffen, Sie sind auch bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es sind wirklich schwierige, dramatische Zeiten. Ich fürchte, auch für die nächsten 2 Wochen wird der Ausblick nicht so optimistisch sein. Es wird sehr, sehr schwierig bleiben und ich hoffe, dass sich die Dinge, die schrecklichen Dinge, schneller beenden, als es momentan aussieht. Aber ja, man muss einen gewissen Realismus, glaube ich, behalten. Also von daher, nichtsdestotrotz, ich wünsche allen einen schönen Sonntag, eine schöne, erfolgreiche Woche, auch in diesen besonders schwierigen Zeiten.
Ja, gute Stimmung können wir nicht verbreiten, aber ich hoffe trotzdem, dass Sie noch einen einigermaßen schönen Sonntag haben und angenehme 2 Wochen, bis wir uns dann wieder hören.
Feld und Haukapp, das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp, ein Pioneer Original.